Kirchweih. Die Vorbereitung dazu dauert natürlich lang, weil manchmal muss man ja einen ganzen Kirmes aufbauen mit Bierzelt und allem, was dazugehört. Auch für uns Priester ist die Kirchweih eine größere Vorbereitung als sonst an Sonntagen, denn ich habe eine ganz große Palette an Texten, aus denen ich für Sie drei aussuchen muss. Und ich habe heute mal die drei präsentiert. Und für jeden Einzelnen könnte ich bestimmt eine Stunde reden und Sie würden gar nicht merken, dass es schon längst Mitternacht ist. Aber das tun wir heute mal nicht, weil es gibt ja auch noch die Aftermath dann am Anschluss an den Gottesdienst drüben im Paulussaal. Ich will mich mal nur auf das Evangelium beziehen. Auch ein besonderes, die Begegnung von Jesus mit einer Frau aus, wie man so in Bayern schön sagt, geschlamperten Verhältnissen. Eine Frau, die offensichtlich mindestens 5 Ehen hinter sich hat und in einer 6. lebt, mit der sie nicht verheiratet ist. Also sehr modern, diese Frau, die da in der Mittagsstunde auf Jesus am Brunnen wartet. Aber die unterhalten sich überraschenderweise nicht über das Klima, das mittags um 12 in Palästina an einem Brunnen wahrscheinlich sehr unerträglich wird, auch nicht über das Wetter oder über die Ausgänge der Kommunalwahl in Bayern, sondern sie sprechen über Anbetung. Anbetung. Sie sind ja hier geneigte katholische Zuhörerinnen und Zuhörer, Schwestern und Brüder, Gläubige und Gläubiginnen. Was antworten Sie auf die Frage, was ist Anbetung? Was kommt da? Haben Sie eine kurze, präzise Antwort oder machen Sie es so wie der normale Katholik, der sagt, da war ich krank in der Schule. Was ist Anbetung? Ich hatte das Glück, dass ich jetzt gerade 5 Tage auf Exerzitien war und ich habe mich auf einen neuen Bereich Workshop, Lehre zum Gebet vorbereitet und da kam auch die Frage der Anbetung vor. Und deswegen habe ich ganz brandneu für euch die uralte Definition, was Anbetung ist. Anbetung heißt, du bist Gott, ich bin Mensch. Super, oder? Kann man sich merken. Also, du Gott, ich Mensch. Du Schöpfer, ich Geschöpf, von dir kommt alles, von mir kommt nichts. Und wenn, dann allenfalls Quatsch, den ich um 19.20 Uhr in St. Moritz erzähle. Anbetung ist die Anerkennung Gottes als dem Schöpfer, von dem alles kommt. Und darüber, über nichts weniger, unterhält sich da diese Frau mit Jesus am Brunnen. Scheinbar hat sie mehr Gespür als die Leute, die nicht in geschlamperten Verhältnissen leben, weil sie schon anfängt mit dem Thema, das ist vor der Stelle, die sie gehört haben, das könnte doch ein Prophet sein, dieser Typ, der da alleine mit mir mittags am Brunnen redet. Und wenn ein Jude von Prophet redet, dann meint er den großen Propheten, den Mose angekündigt hat, 5. Mose, 18. Kapitel, oder wir würden sagen, den Messias. Also, diese Frau fragt im Prinzip zwischen den Zeilen, könnte es sein, dass du der Messias bist? Und tatsächlich im Vers 25, das wäre der nächste Vers, den habe ich Ihnen auch vorenthalten müssen wegen der Leseordnung, sagt Jesus zu ihr, ich bin der Messias. Ich bin der Prophet, auf den die Juden warten seit Jahrhunderten. Das ist wieder mal so ein kleiner Skandal im Evangelium, den keiner berücksichtigt. Die Person, der Jesus als Erster sagt, pass mal auf, ich bin der Messias, auf den alle schon so lange warten, ist eine ziemlich gebeutelte Frau, die moralisch so lebt, wie es einfach nicht sein soll. Und der liefert er das Messias-Bekenntnis. Das Thema war Anbetung. Und das Thema der Anbetung für Sie, eine Frau aus Samarien, ist natürlich, wo beten wir an? Was sind die richtigen Steine, auf denen man anbeten muss? Da gibt es von den Juden her 2 Antworten. Die 10 Stämme im Norden haben seit der Reichsteilung unter dem Enkel von David gesagt, Ja, das ist natürlich bei uns im Norden auf dem Garizim, da betet man an. Und der eine Stamm Juda, der sagt, nö, das ist bei uns auf dem Zion, da betet man an. Also Zion ist Israel, Jerusalem, da wo heute die Raketen durch die Gegend fliegen. Wo bete ich jetzt an? Auf dem Garizim oder auf dem Zion? Jesus, bitte, ich hätte gerne eine Antwort, wo denn das so richtig geht. Geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Frage ist egal. Denn im Jahr 70 nach Christus haben die Römer so feinsäuberlich alles dem Erdboden gleichgemacht, dass man weder auf dem Garizim noch auf dem Zion anbeten kann. Es hat sich erledigt. Und damit habe ich eine kleine Parallele zu unserer Gegenwart. Ich habe eine Frage für Menschen, die besonders begabt sind in Finanzmathematik. Vielleicht habe ich die unter euch. Passt mal auf. Eine Glaubensgemeinschaft unterhält mit 100% seiner Mitglieder 100% der Immobilien, die man braucht für die Glaubensgemeinschaft. Nun schrumpft die Gemeinschaft auf 50% der Mitglieder. Kann ich 100% der Immobilien aufrechterhalten? Das ist der Stand, den wir jetzt haben. Wir werden in kurzer Zeit auf 30% schrumpfen, auf 20% oder 10%. Ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht. Finanzmathematische Frage. Kann ich mit einem Drittel meiner Mitglieder einen Immobilienbestand aufrechterhalten, der ursprünglich von 100% finanziert wurde? Wer hat BWL studiert? Geht das? Ich glaube, da müssen wir nicht lang diskutieren und auch nicht studieren. Es geht nicht. Wir werden mindestens 2/3 unserer Gebäude abstoßen müssen, um handlungsfähig zu sein zu dem, wofür wir eigentlich gesandt sind, nämlich andere Menschen für Jesus zu begeistern. Wir sind nicht dafür Steine, wir sind dafür Menschen, für Seelen. Und deswegen ist die alte Frage, wo bete ich an? In der oberen oder unteren Pfarre? Bald obsolet. Ich war in Herz Jesu gestern Abend, wo bete ich an? In Hauenwöhr, Herz Jesu oder gar draußen in Hunszell? Die Frage wird sich bald nicht mehr stellen, weil es wird nur noch 1/3 der Gebäude geben. Natürlich ist es schwer, dahin zu kommen. Die Notwendigkeit sehen alle ein. Und wenn ich sie frage, und welche Kirche machen wir zuerst zu, dann gibt es auch eine ganz einfache Antwort, die alle haben. Die Antwort lautet, die andere, die machen wir zu, die Kirche von den anderen. Und wenn ihr das Ganze auf dörflichem Maßstab habt, 10 Dörfer, wo wir 7 Kirchen zumachen wollen, dann wisst ihr genau, wie die Antwort der jeweiligen Gemeinde ist. Ja, wir machen die Kirche zu, nämlich die im Nachbarort. Die hat uns immer schon gestört, die machen wir als erstes zu. Oder? Wo bete ich an? Auf welchen Steinen? Das ist doch total wichtig. Immerhin waren die Römer noch nicht da. Liebe Schwestern und Brüder, es ist total unwichtig. Okay, es ist schön, dass wir solche Gebäude haben, dass wir die Architektur haben, dass wir die Geschichte haben. Klar. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass im ersten und im letzten Kapitel der Bibel es keinen Tempel gibt? Am Anfang der Bibel, im Paradies, gibt es keinen Tempel, weil Gott im Paradies gegenwärtig ist und ich keinen Ort brauche, wo ich anbete. Und in der neuen Schöpfung, Offenbarung Kapitel 21, Vers 22, brauche ich auch keinen Tempel mehr. Da steht sogar explizit drin, es wird keinen Tempel mehr geben, weil Gott der Herr wohnt in ihrer Mitte. Also unsere Steintempel sind ein vorübergehendes Phänomen, so schön sie sind. Was sagt denn Jesus jetzt auf die Frage, wo soll ich anbeten? Auf dem Stein oder auf dem Stein oder auf dem Stein in der Mitte? Was sagt Jesus? Er tut immer das, was jeder Unternehmensberater auch tut. Er sagt, deine Frage ist falsch gestellt. Du musst das aus einer ganz anderen Perspektive beantworten. Nicht die Frage, auf welchem Stein bete ich an, ist entscheidend, sondern wie bete ich an? Das ist entscheidend. Weil wenn du falsch anbetest, ist völlig egal, auf welchem Stein du das tust. Und wie du anbeten sollst, das kann ich dir sagen, Frau, Mann, Kind, wie ihr anbeten sollt. Und jetzt kommt wieder ein wunderbarer Theologismus von Johannes, dem Evangelisten, der euch sofort einleuchtet. Du sollst anbeten in Geist und Wahrheit. Alles klar? Alles klar, oder? Anbeten in Geist und Wahrheit. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen, ihr habt alles verstanden. Ist auch zweimal gelesen worden im Evangelium. Anbeten in Geist und Wahrheit. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Predigtthema. Ich würde es mal abkürzen. Nächstes Jahr kommt es ja vielleicht wieder. Anbeten im Geist und Wahrheit ist die Lösung auf die Frage, wo wir anbeten. Es ist völlig egal, ob wir hier in Ingolstadt 50 Gottesdiensträume oder nur einen haben. Es kommt darauf an, dass wir Jesus so anbeten, dass es ausstrahlt und andere Menschen interessiert. Und dass wir die anderen Menschen einladen, dass sie da reinkommen. Dass nicht nur zwei kleine Mädchen in der ersten Reihe sitzen, sondern 30. Das ist das Ziel. Und dass die Lücken hier alle voll sind und dass hier auch alles voll ist. Das ist das Ziel, weil ihr die Menschen einladet. Die Voraussetzung, sagt Jesus, ist, dass du anbetest in Geist und Wahrheit. Wahrheit meint, dass ich Gott nur dienen kann als der Mensch, der ich bin. Kleiner Spoiler, du bist nicht der, der du meinst zu sein. Du irrst dich, wenn du glaubst, dass du dich selbst erkannt hast. Religiöses Leben, geistliches Leben, Gebetsleben, all die Schwierigkeiten, die damit zu tun haben, sind dafür da, dass du im Laufe deiner Lebenszeit beginnst zu erahnen, wer du wirklich bist. Wir nennen das theologisch Erbsünde. Du hast keine Ahnung davon. Du bist ganz weit getrennt von Jesus und dein geistliches Leben bringt dich ihm stückchenweise näher und die Zeit sparst du dir dann später im Fegfeuer. Anbeten in Wahrheit. Und anbeten im Geist heißt, dass es auch nicht um Traditionen geht, so schön sie sind, und nicht um Gewohnheiten, so wunderbar sie sind, sondern es geht um eine echte, tiefe Offenheit für den Heiligen Geist, der in euch wirken möchte, und zwar ganz anders, als ihr euch vorstellen könnt. Leute, wir sind Christen, wir sind berufen zu einem Leben im Übernatürlichen, nicht im Natürlichen. Klar haben wir Probleme in der Beziehung, in der Ehe, in der Arbeit, in der Erziehung, was weiß ich. Aber ihr seid berufen zu einem Leben in einer übernatürlichen Dimension, die jetzt schon anfängt. Und das ist Anbetung im Geist. Das ist eure Berufung und Sendung. Es ist egal, auf welchem Stein wir das tun. So wichtig die Steine sind und so sehr wir uns dafür einsetzen sollten, dass die Steine erhalten bleiben. Ganz klar. Jesus sagt, an erster Stelle steht nicht der Ort der Anbetung, sondern wie du anbetest. An zweiter Stelle steht, dass du deine eigene Wahrheit begreifen solltest und dafür brauchst du ein ganz intensives geistliches Leben. Und das dritte ist, dass du im Heiligen Geist anbeten solltest. Und dafür musst du dein Herz öffnen und bereit sein, in ein Land zu gehen, das du nicht kennst. Und dieses Land ist viel schöner, als du dies vorstellen kannst. Amen.